Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Wenn zwei oder drei über die Rente sprechen, dann ist Norbert Blüm mitten unter ihnen, könnte man mit dem Matthäusevangelium beginnen. Der Satz des früheren Bundesarbeitsministers wird häufig zitiert: Die Rente ist sicher. Ist sie das tatsächlich, wenn sich die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren in den Ruhestand verabschieden, wenn wenige Jüngere viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger finanzieren sollen? Die Ampelregierung hat jetzt ein Rentenpaket vorgelegt. Die rund 21 Millionen versicherten Rentnerinnen und Rentner sollen in Zukunft stärkere Erhöhungen ihres Altersruhegeldes bekommen. Dafür sollen die Sozialbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber steigen. Außerdem soll ein Kapitalstock aus Bundesmitteln aufgebaut werden, ein sogenanntes Generationenkapital, das durch Aktien, Anlagen die Rentenfinanzen stärken soll. Das wäre der Einstieg in eine Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente, die aber das Umlageverfahren nicht ablösen soll. Es bleibt dabei, dass die jeweils Berufstätigen die Rente finanzieren. Das Rentenniveau soll bis 2040 auf 48% festgeschrieben werden. Schön für Rentnerinnen und Rentner. Der Beitragssatz wird ab 2035 von heute 18,6 auf 22,3% steigen. Nicht schön für die Jüngeren, für all diejenigen, die diesen Beitrag zahlen müssen. Noch im März möchte das Bundeskabinett das Paket auf den Weg bringen und noch vor der Sommerpause soll der Bundestag dieses beschließen. So plant es die Regierung. Wie bekommt Deutschland eine sichere Altersversorgung? Fragen wir im Deutschlandfunk bis 11.30 Uhr. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen und eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 01 73 56 90 322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, Zahn, Leipzig. Gesicherte Altersversorgung geht nur A, Streichung der Bemessungsgrenzen, B, eine Rente, in der alle einzahlen, auch Pensionäre, also Beamte, und C, indem man die Rente nach oben deckelt.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Anna Fischer-Husemeyer aus Berlin. Ich bin schon seit langem der Meinung, dass man das Rentensystem umstellen sollte, so viel wie beispielsweise in Österreich das ausnahmslos alle in die Rente einzahlen.
Nach meiner Meinung ist die Chance vertan. Mein Name ist Günter Hofmeister, ich komme aus Worms. Es ist mir unbegreiflich, dass seit dem Beginn meiner politischen Interessiertheit es immer diese Diskussion gab und gibt, dass die Beitragszahler, die Beitragsempfänger, die Schere immer enger wird. Die Soziologen haben dies bewiesen. Die Soziologen haben das schon seit Jahrzehnten errechnet. Und seit Jahrzehnten wird dies ignoriert.
Wolf aus Berlin, guten Tag. Jeder Arbeitnehmer sollte, ob Männlein oder Weiblein, wenn es geht, schon in jungen Jahren private Altersvorsorge betreiben.
Mein Name ist Herbert Longen aus Trier. Deutschland bekommt nur eine sichere Altersversorgung, wenn versicherungsfremde Leistungen der Rentenversicherung entsprechend vom Staat übernommen werden. Ansonsten laufen Renten und Pensionen immer mehr auseinander. Dabei ist zu bedenken, dass auch Pensionen von der jüngeren Generation erarbeitet werden müssen.
Geschrieben hat uns Roland Schweitzer, es gibt im gegenwärtigen umlagefinanzierten Rentensystem im Grunde drei Stellschrauben, an denen gedreht werden kann: Rentenbeiträge, Rentenhöhe und Renteneintrittsalter. Das nun als Säule gepriesene Generationenkapital wird indessen wenig zur Stabilisierung des Rentenniveaus und der Finanzierung der gesetzlichen Altersversorgung beitragen, sondern allenfalls kosmetische Wirkung haben. Dieter Günther schreibt, nur ein Umlagesystem ist risikoarm. Alles andere ist zu unsicher und auf Dauer wertinstabil. Es sollte zwischen einer Grundsicherung im Alter und leistungsabhängigem Rentenanteil unterschieden werden. Auch ein interessanter Punkt. Eine Rente für alle, schreibt Robert Lütke, würde die Finanzierung auf mehr Schultern verteilen. Das kostet aber in der Übergangsphase sehr viel mehr, weil für die Beamten Doppelstrukturen geschaffen werden müssen. Aktienrente? An sich eine gute Idee, aber für diese Reform fehlt aktuell schlicht das Geld. Und Klaus Gehrke meint, statt die Rente, wie von den Ministern Lindner und Heil geplant, zur Zockerrente umzubauen, gehören selbstständige Beamte und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung. Soweit die Zuschriften. Ich begrüße unsere Gäste. Dr. Tanja Machalet ist rentenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales. Sie ist Diplom-Volkswirtin und ihr Wahlkreis ist Montabaur in Rheinland-Pfalz. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Ulrike Schielke-Ziesing, rentenpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion. Auch sie ist Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, Verwaltungswirtin. Und bei der Bundestagswahl 2021 trat sie im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern an. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Kai Wittecker, CDU, ebenfalls Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, also alle drei Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaftswissenschaftler und sein Wahlkreis ist Rastatt in Baden-Württemberg. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Wittecker, ist die Rente sicher?
Ja, die Frage ist nur, reicht sie zum Leben? Und darüber wird in der Tat heftig gestritten. Die Ampelkoalition beantwortet das jetzt damit, indem sie das Rentenniveau bis 2039 auf 48% festschreiben soll oder festschreiben will, aber sie sagt halt nicht, wie sie das wirklich finanzieren will, weil sie damit natürlich erhebliche Mehrkosten verursacht, ausgerechnet in der Zeit, wo der demografische Wandel am härtesten zuschlägt. Und mir ist es deshalb unverständlich, dass die Bundesregierung hierauf überhaupt keine Antwort gibt, weil der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung in seinem aktuellen Jahresgutachten genau ausgerechnet hat, was passiert, wenn man diese Maßnahme macht. Und das Ergebnis ist verheerend. Der Beitrag wird zusätzlich um 2 weitere Prozentpunkte langfristig steigen. Die Bundeszuschüsse werden ebenfalls deutlich stärker steigen müssen als bisher schon. Und insofern bleibt die Bundesregierung schuldig, wie sie es finanzieren will. Und das ist unseriös.
Wie beantworten Sie selbst denn die Frage, die Sie gerade gestellt haben? Reicht die Rente zum Leben?
Aktuell ist die Rente noch auskömmlich. Aber wir werden sehen, dass wir durch den demografischen Wandel da in ein Problem hineinlaufen. Es ist eigentlich mathematisch sehr einfach beschrieben. Wir haben weniger Menschen, die arbeiten und dementsprechend auch Beiträge zahlen können. Und wir werden mehr Rentnerinnen und Rentner haben, die auch länger leben. Beides sind schöne Dinge, aber sie kosten halt Geld und wir müssen gucken, wie wir das finanziert bekommen, ohne dass die junge Generation massiv überlastet wird.
Frau Schildke-Ziesing, ich möchte aufnehmen, was Herr Hofmeister aus Worms gefragt hat, den wir eben gehört haben. Warum ist die Rente in Deutschland eigentlich eine Dauerbaustelle?
Es ist eine Dauerbaustelle, weil man eigentlich Rentenpolitik langfristig denken muss. Und ich habe den Eindruck, und den habe nicht nur ich, dass Politiker und die jeweiligen Arbeitsminister immer nur in Legislaturperioden denken. Das heißt, wie überstehe ich jetzt meine Regierungszeit und wie kann ich danach wiedergewählt werden? Und das macht sich dann immer sehr gut, wenn man beispielsweise so kurz vor Ende der Wahlperiode, also dann schon im Wahlkampf, neue Rentengeschenke macht, wie beispielsweise eben die Rente mit 63, die man nicht bezahlen muss, weil das ja aus dem Topf der Rentenversicherung geht. Das ist sehr schön für die Rentner, das ist auch sehr schön für die Leute, die dann eben dann in Rente gehen können. Aber das ist absolut nicht langfristig gedacht.
Was heißt Rente muss man
langfristig?
Bitte.
Rente muss man langfristig denken und das geht nicht, wenn man immer nur diese 4 Jahre Legislaturperiode im Kopf hat.
Was genau heißt langfristig?
Ja, da muss man gucken, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren, wie entwickelt sich die Rente, wie können wir die Rentenversicherung stabil machen. Und da ist eben in den letzten Jahren sehr, sehr viel versäumt.
Also 10, 20 Jahre im Voraus müsste man Rentenpolitik machen, sagen Sie.
Ja, natürlich.
Mhm. Frau Machalet, wir haben den Begriff gerade gehört, den übrigens auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung benutzt hat. Warum verteilt die Ampelkoalition Rentengeschenke und belastet jüngere Menschen und die Wirtschaft?
Also Rente als Geschenk zu bezeichnen, finde ich erstmal, eher fragwürdig, weil Rente erstmal was mit der Lebensleistung zu tun hat und mit dem, was Menschen über viele Jahre auch für dieses Land getan haben und dann auch das Recht darauf haben, im Alter eine gute Versorgung zu haben. Und wenn ich gerade höre, dass es um Langfristigkeit geht, ich glaube, es gab noch nie einen Gesetzentwurf, der die Rente auf einen so langen Zeithorizont sichern wird. Ja? Also bis über 2040 hinaus, beziehungsweise zunächst bis 2039 und dann eben über 2040. Das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben, weil uns ganz wichtig ist, dass wir Planbarkeit und Verlässlichkeit schaffen, damit sich die Menschen, die jetzt im Erwerbsleben sind, auch darauf verlassen können, dass sie auch noch eine solide Rente bekommen.
Ich fand interessant, was unsere Hörerinnen und Hörer gesagt haben. Zum Beispiel Herr Zahn aus Leipzig, der sagte, die Beamten müssten einzahlen und eine Deckelung muss auch drin sein. Und beides befindet sich ja in dem aktuellen rentenpolitischen Paket der Koalition nicht.
Also wir als SPD haben ja eigentlich schon sehr lange das Thema Erwerbstätigenversicherung im Fokus, also dass wir eben alle Beschäftigten in die Rentenversicherung einbeziehen, eben auch Beamtinnen und Beamte, auch Selbstständige, auch natürlich, und das wäre auch mein Wunsch, dass wir auch Politikerinnen und Politiker mit einbeziehen. Das war jetzt aber, und das ist jetzt nicht Bestandteil dieses Gesetzentwurfs, weil wir uns natürlich da in der Koalition nicht in einer Einheitlichkeit bewegen. Also da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen und man muss auch natürlich, und das hatte, glaube ich, auch ein Zuhörer angesprochen, sehen, wenn wir die Beamten einbeziehen, dann geht es nicht nur darum, dass wir das im Bund entscheiden, sondern da geht es auch darum, dass wir die Bundesländer mit einbeziehen müssen, weil die meisten Beamten dort arbeiten und das natürlich zunächst eine Doppelbelastung wäre für auch die Landeshaushalte, die ja die aktuellen Pensionen finanzieren und dann eben auch die Sozialversicherungsbeiträge für neue Beamte finanzieren.
Das hat der Herr Lüdke uns geschrieben. Der sagte also, kurzfristig dauert das für eine Übergangsphase mehr Geld, aber langfristig würde es sich dann lohnen. Ich begrüße unseren ersten Hörer, nämlich Herrn Schmidt aus Hagen in Westfalen. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich höre gerade Ihre Sendung.
Wie schön.
Und ich würde mal ganz gerne mal die 100-Dollar-Frage mal stellen. Wissen Sie eigentlich, wann das letzte Mal die Rentenversicherungsbeiträge erhöht worden sind? Ich sage es Ihnen, vor über 10 Jahren sind die erhöht worden. Zeigen Sie mir mal einen Bereich, wo überhaupt mal sowas Ähnliches stattgefunden hat. Man sollte im Prinzip das Rentensystem nicht schlecht reden, das Ganze. Das ist durchaus gut. Es müsste im Prinzip einiges verbessert werden. Ich sage mal einfach das österreichische Modell, das wäre im Prinzip richtig, das Ganze. Und eben halt, wenn man von einem demografischen Faktor von ausgeht, wir haben momentan in der Bundesrepublik Deutschland 46 Millionen Beschäftigte. Also das ist gut und deswegen sind auch die Renten eben halt auch nach meiner Überzeugung auch stabil und das auch in den nächsten Jahren so, das Ganze. Also ein bisschen umbauen eben halt, was eben halt die österreichische Modell und ich denke, dann ist das irgendwo auch gut. Man muss die prekären Arbeitsverhältnisse etwas noch ändern, das Ganze, ne? Tarifbindung und so weiter, dann hat man auch etwas höhere Löhne und dann kriegt man auch eine vernünftige, durchaus gesetzliche Rente, das Ganze.
Herr Schmidt, bleiben Sie bitte in der Leitung. Frau Schielke-Ziesing, reden wir unser Rentensystem schlecht, so wie Herr Schmidt das gerade formuliert hat oder vorgeworfen hat?
Na, Herr Schmidt hat ja ein schönes Rentenprogramm jetzt schon entworfen. Also wenn wir auf Österreich gucken und wenn wir uns dort in die Richtung Österreich bewegen würden, dann würden wir nur gewinnen. Also die Beamten mit in die Rentenversicherung, beziehungsweise Österreich hat ja nicht die Beamten übernommen in die Rentenversicherung, sondern sukzessive dann auch den Beamtenstatus mehr oder weniger abgeschafft, sodass eben mehr in die Rentenversicherung einzahlen und dann eben stückweise, also sodass man eben zuerst mehr Einzahler hat und erst in vielen Jahren später dann auch für die dann Renten auszahlen muss. Es sind sehr gute Punkte dabei.
Jetzt habe ich gelesen, Entschuldigung, Frau Schielke-Ziesing, dass die in Österreich ein Beitragssatz von 22,8% gilt. Wollen wir das? Wir haben im Moment, nochmal zur Erinnerung, 18,6% in Deutschland.
Wir haben im Moment 18,6%, es soll aber erhöht werden jetzt auf 22,3%. Wir müssen uns aber insgesamt die Beiträge zur Sozialversicherung angucken. Wir haben eben höhere Beiträge auch zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Und wenn man das im Gesamtpaket sieht, dann hat Österreich insgesamt niedrigere Gesamtbeiträge zur Sozialversicherung als Deutschland. Mhm. Also wir können nicht losgelöst betrachten, nur den Beitrag zur Rentenversicherung, sondern insgesamt alle Beiträge zur Sozialversicherung in Deutschland. Da ist mal das Versprechen abgegeben worden, dass das nicht höher als 40% sein soll. Wenn wir uns jetzt die Erhöhung der Rentenversicherung angucken, so wie die Regierung das jetzt plant, werden wir dann bei 45% sein. Also dieses Versprechen, 40% Grenze, ist dann nicht mehr gehalten.
Herr Schmidt, dazu?
Also es gibt eine große Baustelle und die ist leider vergessen worden. Unsere Beamten, der ihre Beiträge oder was sie eben halt zahlen sollte, das ist eben halt nicht gemacht worden. Man hat sich dann überlegt, durch die Privatisierung der Post, dass man und bei der Telekom viel mehr, dass das eben halt ein Baustein sein sollte, eben halt für die Beamten eben halt in der Rentenversicherung ein Polster aufzubauen. Dieses gibt es aber nicht. Und das ist eine Unterfinanzierung, das ist richtig. Und das muss aber im Prinzip durch andere Beiträge eben halt reingezogen werden. Und das kann man nicht mit einer versteckten Rentenkürzung machen. Wenn ich von 48%, wie es die CDU vorhat, auf 40 runterzudrücken, dann ist das eine prekäre Rentenkürzung. Und wir produzieren dadurch auch eine gigantische Altersarmut vor. Das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, seien wir doch stolz darauf, dass wir 46 Millionen Leute, Bürgerinnen und Bürger haben, die einen Job haben, die in den Systemen reinzahlen. Mhm. Nicht schlecht reden, Fehler korrigieren und dann ist das alles ganz gut.
Auf jeden Fall. Herr Whittaker, die CDU war angesprochen.
Ja, also ich muss Herrn Schmidt leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also wir haben in der Tat zwar 46 Millionen Beschäftigte, so viele wie noch nie zuvor. Aber alle Wissenschaftler sagen uns, dass diese Zahl in den nächsten Jahren bis in die Mitte der 30er abnehmen wird. Da gibt es dann Streit darüber, wie viel das ist. Manche sagen 4 Millionen, manche sagen 8 Millionen. Irgendwo wird die Wahrheit dazwischen liegen. Aber das ist eine erhebliche Absenkung der Anzahl der Menschen, die arbeiten. Und damit haben wir ein Finanzierungsproblem. Gleichzeitig werden wir schlicht und ergreifend mehr Rentnerinnen und Rentner in der Rente haben, die dann auch Rente beziehen, zu Recht. Und das ist schlicht und ergreifend Dreisatzmathematik, dass das so nicht aufgehen kann. Was die Beamten angeht und auch die Einzahlung von Politikern etc. pp., da muss man bei zwei Punkten unterscheiden. Das eine ist das Thema der Gleichbehandlung. Ich glaube, was die meisten Bürger ärgert, ist, dass es neben der gesetzlichen Rentenversicherung weitere Versorgungssysteme gibt, die aufgrund des Statuses existieren und die unterschiedlich funktionieren. Das ist etwas, was den Gerechtigkeitssinn, glaube ich, in Deutschland massiv verletzt. Aber wer glaubt, dass man durch die Einbeziehung von Beamten, Politikern und anderen die Rente sichert und stabilisiert, dem muss ich sagen, das wird nicht der Fall sein. Auch das hat der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen in seinem aktuellen Jahresgutachten mal analysiert und festgestellt, dass das nicht sehr viel bringen wird, um die Rente zu stabilisieren. Da müssen wir deutlich andere Maßnahmen ergreifen, um das hinzubekommen.
Herr Whittaker, wieso funktioniert das zum Beispiel in Österreich?
In Österreich, also auch da muss Wasser in den Wein rein. Die Österreicher haben zum einen jetzt schon 4 Prozentpunkte mehr Beitrag zu bezahlen. Sie haben es angesprochen, das ist ein deutlicher Unterschied. Dann kämen aber unser demografischer Wandel und die damit verbundenen noch höheren Beitragssätze noch obendrauf. Dann sind wir aber ganz stramm Richtung 50% und mehr Sozialbeiträge unterwegs. Und zum Zweiten, wer sich ein bisschen mit dem österreichischen System auseinandersetzt, wird feststellen, dass dort Rente ein bisschen nach Kassenlage gemacht wird. Denn was nicht durch Beiträge finanziert werden kann, muss aus dem Bundeshaushalt gestemmt werden. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Und entscheidet dann das österreichische Parlament bzw. der Bundesfinanzminister. Und offen gestanden, egal wie unser Bundesfinanzminister zurzeit heißt, möchte ich das keinem zukünftigen Bundesfinanzminister zugestehen, zu entscheiden, wie hoch die Rente am Ende des Tages sein wird, sondern ich möchte, dass es da eine verlässliche nachvollziehbare Zahl gibt, die jeder Rentner und jede Rentnerin ausrechnen kann.
Der gegenwärtige Bundesfinanzminister heißt Christian Lindner und kommt von der FDP, das können wir nochmal sagen. Ich möchte an dem Punkt nochmal einflechten, die Mail von H. Martens, die er uns geschrieben hat. Keine absolute Lösung, aber es könnte hilfreich sein, vergleichbar der progressiven Einkommensbesteuerung eine degressive Rente einzuführen. Das würde auch dem Gedanken eines Sozialstaates gut entsprechen. Frau Machalet, eine degressive Rente, das war ja schon mal angedacht beim sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor von Bert Rürup. Das heißt, wenn weniger Junge mehr Alte finanzieren müssen, dann sinkt das Rentenniveau.
Ich verstehe den Vorschlag der degressiven Rente eher als ein Abschmelzen. Also je mehr ich einzahle, desto weniger ist quasi mein Rentenpunkt wert. Das ist ja auch ein bisschen das, was der Sachverständigenrat oder Teile des Sachverständigenrats vorgeschlagen haben. Also sozusagen das Aufbrechen des Äquivalenzprinzips in der Rente. Und ja, darüber kann man diskutieren. Da gibt es allerdings auch verfassungsrechtliche Bedenken. Aber in der Tat, das war auch ein Zuhörer, der es angesprochen hatte vorhin, das Thema Beitragsbemessungsgrenze ist natürlich auch ein Punkt, der diskussionswürdig ist.
Aber können Sie das Wort für die ganzen Nichtfachleute einmal kurz erklären? Rentenbemessungsgrenze heißt genau was?
Also, dass ich ab einem gewissen Einkommen eben nicht mehr an Rentenbeiträgen zahle. Also das ist wie in der Krankenversicherung, also dass eben nur bis zu einem gewissen Einkommen die Rentenversicherungsbeitrag gezahlt wird. Ja. Mhm. Und dann eben immer der gleiche Beitrag gezahlt wird.
Geschrieben hat uns Oliver Warelmann, das Rentenpaket 2 erspart der aktuellen Rentnergeneration ihren Beitrag zum Generationenvertrag und sendet das fatale Zeichen an alle noch Arbeitenden, sie müssten sich um nichts kümmern. Ich bin Mitte 40 und rechne realistisch nicht mehr als einer staatlichen Grundrente ab 70. Eigenvorsorge und Initiative sind daher unerlässlich. Tom Berger hat uns geschrieben, eine sehr einfache Möglichkeit, das Rentensystem dauerhaft zu sanieren, gleichzeitig die Beiträge zu senken, Altersarmut zu vermeiden und Ungerechtigkeiten unseres Systems zu beseitigen, besteht ganz einfach darin, das dänische und niederländische System einer echten, rein steuerfinanzierten Grundrente zu kopieren. Andreas Stute schreibt, wieso wird immer nur die Anzahl der Einzahlenden als Indikator verwendet und die Steigerung der Produktivität außen vor gelassen? Hier könnte doch ein Ausgleich geschaffen werden. Und schließlich die Mail von Clara. Ich bin gerade frisch mit dem Studium fertig und beginne meinen ersten Job an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Heutzutage sind die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft bereits sehr prekär. Sicherheiten für eine langfristige Anstellung sind nicht gegeben. Was viele junge Menschen kritisch auf ihre eigene Zukunft, zum Beispiel nach dem Arbeitsleben, blicken lässt und Ängste hervorruft. Als geburtenschwache Jahrgänge werden wir nicht die Chance haben, genug Geld für alle Rentnerboomer zu erwirtschaften. Um alle Renten abzusichern, geschweige denn eine eigene Rücklage aufzubauen. Herr Whittaker, was sagen Sie, Clara?
Also wir werden die Rente reformieren müssen und zukunftsfest machen müssen. Und gerade eben viele Stichwort Produktivitätswachstum könnte doch die Lösung sein. Das wäre sicherlich so, wenn auch da der Sachverständigenrat nicht eine sehr düstere Prognose macht für die nächsten 10, 20 Jahre, dass Deutschland eben sein Produktivitätswachstum nicht halten wird. Ich glaube, wir müssen eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen machen. Das eine ist, dass wir über harte Einschnitte reden müssen, beziehungsweise über Dinge, die wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, wie zum Beispiel noch die zusätzliche weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters und so weiter und so fort. Aber wir müssen auch die grundsätzliche Debatte führen, die Sie ja vor der Nachrichtenblock angesprochen haben, nämlich diese degressive Rentenpolitik. Also sprich, dass man sagt, nicht für jeden mehr eingezahlten Euro kriege ich immer weniger raus. Das ist exakt das, was der Sachverständigenrat vorgeschlagen hat. Und das ein interessanter Vorschlag ist, den ich selber auch schon letztes Jahr mitentwickelt habe. Und der uns dazu bringen kann, dass wir das Rentensystem dauerhaft finanziell stabil halten. Ich glaube, das können wir machen. Es gibt rechtliche Hürden, da hat Frau Machalet recht, aber sie sind jetzt, glaube ich, nicht so hoch, als dass man es nicht probieren kann. Ich glaube, das Verfassungsrecht gibt das locker her, dass man das Rentenrecht so gestalten kann.
Tom Berger hatte uns ja geschrieben, als das Vorbild Dänemark und Niederlande, rein steuerfinanzierte Grundrente. Frau Machalet, die Koalition macht ja jetzt, versucht ja jetzt etwas anderes, nämlich die Kapitaldeckung. Die Minister, also der, das heißt, mit, ich glaube, 12 Milliarden pro Jahr soll das jetzt, soll ein Kapitalstock aufgebaut werden. Ist das der Einstieg in ein neues Rentensystem?
Nein, kein neues Rentensystem, aber eine weitere Säule zur Finanzierung der Rente. Also, oder zur Stabilisierung. Das ist durchaus sinnvoll, das zu tun. Es gibt auch viele, die sagen, das hätte man ja schon vor 20 Jahren eigentlich machen müssen. Okay, aber es geht dabei darum, ab Mitte der 30er aus den Erträgen, aus dem Generationenkapital den Beitragssatz zu stabilisieren. Und insofern ist es kein neues System, sondern eine Ergänzung. Und was uns besonders wichtig war, weil auch vorhin das Stichwort Zockerrente gefallen ist, dass es uns darum ging und geht, dass keine Beitragsmittel angelegt werden, sondern dass das Generationenkapital aus Steuermitteln anfinanziert wird, angelegt wird, beziehungsweise dass dafür Schulden aufgenommen werden, die aber nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden und aus den Erträgen sozusagen, wie gesagt, dann die Beitragssätze unterstützt werden.
Das ist eine interessante Frage. Wieso wird der Kapitalstock mit Schulden finanziert?
Gut, weil man davon ausgeht, dass die Erträge aus dem aus der Anlage am Aktienmarkt höher sind als das, was man an Zinsen zahlen muss. Mhm. Weil es aus dem aktuellen Haushalt eben schwierig zu sagen ist, man nimmt jetzt 12 Milliarden einfach irgendwo raus legt sie dann an.
Kommen wir später gerne nochmal dazu. Wenn ich darf, kommt jetzt Frau Lieping-Rabbit ins Spiel, die uns aus Alsfeld angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Bitte schön. In die Runde. Also meine erste These ist erstmal, wir werden erst dann ein gutes Rentensystem haben, wenn alle Abgeordneten und die Regierung darin mitversichert sind, ohne vorherige Erhöhung der Diäten, versteht sich. Zum anderen nennt es sich ein solidarisches System, was es faktisch nicht ist. Denn ein solidarisches System heißt, dass die Reichen und die Superreichen alle mit einbezahlen. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, hier sind alle abhängig Beschäftigten und Minderbemittelten zwanghaft zusammengeschlossen in der Rentenversicherung. Und das kann so nicht weitergehen. Es müssen alle einzahlen, egal wie hoch ihr Einkommen ist oder ob sie selbstständig sind oder nicht. Auch die Mindestlöhne gehören dazu und die Minijobs, die alle befreit sind von der Rentenversicherung. Und dann muss es Mindestrenten geben und es muss Höchstrenten geben. Und die Beitragsbemessungsgrenze gehört abgeschafft.
Frau Schicken-Ziesing, müssen mehr Personen einzahlen?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, diese Angstmacherei muss aufhören. Es gibt genug Geld, das muss ich mal feststellen. Und dieser Staat muss endlich Verantwortung übernehmen und die Steuern für Reiche und Superreiche erhöhen, die Erbschaftssteuer endlich einführen für die reichen Leute, die Steuerschlupflöcher schließen und die Konzerne ordentlich besteuern. Und dann kommt auch Geld in die Kasse. Und dann ist die Rente finanzierbar. Mhm.
Frau Schilke-Ziesing, Ihre Parteifreunde Björn Höcke, Spitzenkandidat in Thüringen, Sebastian Münzenmeier, der ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, und René Springer, der sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, haben ja die Remigration von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund angekündigt und teils auch versprochen. Was bedeutet das für die Anzahl der Einzahler und was bedeutet das für die Rentenansprüche dieser Menschen, die dann zurückgeführt werden sollten?
Hallo? Ich bin da. Hören Sie mich jetzt?
Ja.
ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema. Können wir auch gerne nachher nochmal ausführen. Ich würde gerne auf die Hörerin
Nee, ganz kurz,
antworten,
nee, nee, ich würde ganz gerne bei dem Thema bleiben. Wenn Sie, ich erweitere die Frage mal, wenn Sie das verwirklichen, okay, was Ihre Parteifreunde da versprechen, dann würden die remigrierten Personen ihre Rentenansprüche ja mitnehmen. Das heißt, die AfD plant, der deutschen Volkswirtschaft Milliarden zu entziehen. Warum arbeitet Ihre Partei gegen die Interessen unseres Landes?
Wer Rentenansprüche in Deutschland erwirbt, nimmt die Rentenansprüche mit und wird die Rente dann auch im Ausland bekommen. Also das ist alles keine Frage, wir verlieren diese Rentenansprüche nicht.
Damit würde der Volkswirtschaft Kaufkraft entzogen.
Die das jetzt betrifft, was meine Parteifreunde gesagt haben und was auch unser Programm ist, Remigration, haben aber Rentenansprüche erworben, sondern beziehen Sozialleistungen.
Moment, Herr Höcke hat ja von 20 bis 30% gesprochen. Das wären 25 Millionen Menschen, die haben doch Rentenansprüche und die zahlen auch ein.
Ich weiß nicht, was Herr Höcke jetzt gesprochen hat und was er meint mit 20 bis 25%. Es geht darum, dass wir für eine Remigration sind bei Leuten, die eben hier auch kein Aufenthaltsrecht genießen, dass wir Leute rückführen wollen dann und die haben auch eigentlich keine Rentenansprüche erworben. Aber wenn ich jetzt bitte auf die Hörerin
antworte. Ja, also ich will nur mal kurz sagen, die Zahlen sind natürlich schon andere, die Ihre drei genannten Parteifreunde nennen. Sie sprechen von millionenfacher Remigration und das hätte ganz klar Auswirkungen, sowohl für die Anzahl der Einzahlenden, als auch darauf hin, dass die Menschen ihr Geld mitnehmen und woanders und nicht in Deutschland ausgeben.
Sie können mir jetzt natürlich Einzelmeinungen vorlesen und wir können über Einzelmeinungen von Parteifreunden reden. Wir können uns aber auch auf unser Parteiprogramm beziehen und da geht es darum, dass wir Migranten, die keinen Aufenthaltstitel besitzen, die hier nicht sein dürften, abschieben wollen. Darum geht es. Und da geht es eben darum, dass wir dann auch enorm Sozialleistungen einsparen. Darum geht es. Darf ich jetzt antworten?
Gerne.
Die Hörerin? Sie haben eine sehr wichtige Sache angesprochen, und zwar Politiker in die Rentenversicherung einzubeziehen. Und das, finde ich, ist jetzt das Allerwichtigste, denn ich möchte, dass Politiker selbst betroffen sind von den Leistungen, die sie aus der Rentenversicherung beziehen. Davon verspreche ich mir mehr Aufmerksamkeit auch der Bundestagsabgeordneten bei rentenpolitischen Fragen. Weil Rente doch recht kompliziert ist, weil die Rentenformel sehr kompliziert ist, weil sehr wenige das verstehen und durchdringen können von den Abgeordneten. Und wenn sie selbst betroffen wären, wenn es dann wirklich ihre eigene Rente betreffen würde, würden sie sich dort mehr bemühen. Und dann würde so etwas nicht passieren, wie jetzt bei den Haushaltsberatungen passiert ist, dass mal eben die Rentenzuschüsse gekürzt wurden um jährlich 1,2 Milliarden, insgesamt für die nächsten Jahre 6,8 Milliarden Euro Kürzung der Zuschüsse, um den Bundeshaushalt zu kompensieren.
Frau Machalet,
das würde dann nicht mehr passieren.
Frau Machalet, dazu bitte. Hallo, Frau Machalet? Okay. Hört uns gerade nicht, Herr Whittaker, dann darf ich Sie ansprechen, Einbeziehung von Politikerinnen und Politikern?
Gut, ich habe es ja vorhin schon nochmal gesagt, es geht darum, dass die Menschen, glaube ich, es ärgert, dass es unterschiedliche Systeme gibt, die unterschiedlich die Rente berechnen. Das ist eine Ungleichbehandlung. Das zu adressieren und zu lösen, daran sollten wir in der Tat arbeiten. Jetzt möchte ich aber auch sagen, also ich weiß jetzt ja nicht, wie die Kolleginnen und Kollegen bei der AfD-Fraktion so drauf sind, aber bei mir in der CDU-CSU-Fraktion haben die allermeisten Kollegen die Rente sehr wohl verstanden, weil sie auch schon vorher, bevor sie in den Bundestag gekommen sind, gearbeitet haben und natürlich in die deutsche Rentenversicherung auch eingezahlt haben. Es ist ja nicht so, dass wir hier auf der Fischsuppe daher schwimmen. Und diese Frage der Einbeziehung ist eine Gleichbehandlungsfrage, aber noch einmal, sie löst das finanzielle Problem in der Rentenversicherung nicht. Das muss ich nochmal ganz klar betonen. Und alle Parteien, die meinen, damit wären dann irgendwie die Probleme gelöst, streuen den Leuten Sand in den Augen. Was die Pläne der AfD angeht, kann ich nur sagen, also wer 20 bis 30% der Bevölkerung rausschmeißen will, bedeutet halt dann am Ende des Tages, dass wir dann definitiv 10 Millionen Arbeits Kräfte weniger in diesem Land haben, die Rente erwirtschaften können oder die Beiträge erwirtschaften können. Und das kann sicherlich kein Modell für die Zukunft sein. Was die Aktienrente jetzt der Ampelkoalition angeht, da muss ich Frau Machalet leider widersprechen. Das ist wirklich handwerklich schlecht gemacht, was da passiert. Zum Ersten werden Schulden aufgenommen, um damit Aktien zu kaufen. Kann ja jeder mal bitte bei sich in der Bank probieren, ob das Konzept bei ihm zu Hause klappt. Wahrscheinlich nicht. Es ist auch nicht ratsam, weil wir nicht mit sowas spekulieren sollten in dieser Frage. Wir müssen gucken, dass wir das dauerhaft klar finanziert kriegen. Und deshalb machen sie es ja als Schulden, weil die FDP auf der einen Seite weder die Beiträge erhöhen will, noch die Steuer erhöhen will, was sie bräuchte, um es eben nicht schuldenfinanziert machen zu können. Und der zweite Knackpunkt an dieser ganzen Aktiengeschichte ist, dass es eben nicht den Rentnerinnen und Rentnern gehört, sondern der Bund gibt der deutschen Rentenversicherung quasi ein Aktienpaket, das sie als Nutznießerin nutzen kann. Das heißt aber, dass zukünftige Bundesregierungen, wenn sie die Mehrheiten im Bundestag haben, das auch wieder rückabwickeln können. Und kein rechtliches Konstrukt kann das verhindern. Das bedeutet, dass das jetzt zwar ein Versprechen ist, dass vielleicht eine Entlastung im Jahr 2035 und danach kommt für die Beitragszahler, aber wenn es auf dem Weg dorthin Mehrheiten gibt, die das in irgendeiner Form ändern wollen, dann ist das machbar. Und dann ist diese Entlastung futsch. Das halte ich für problematisch. Besser wäre es, wenn die Rentnerinnen und Rentner direkt selber einzahlen würden in ihre kapitalgedeckte Altersvorsorge zusätzlich. Dann gehört ihnen es auch. Dann ist es vom Grundgesetz her geschützt, was das Eigentumsrecht angeht. Das wäre besser.
Frau Machalet, Sie sind angesprochen.
Ja, also ich kenne natürlich die Bedenken. Also was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir das Geld über eine Stiftung anlegen, Stiftung Generationenkapital, und dann uns entsprechend natürlich anschauen, wie sich das Ganze auch in den nächsten Jahren entwickelt. Ja, und es ist immer so, dass politische Mehrheiten natürlich auch andere sein können und dann eben andere Entscheidungen treffen. Aber das, was wir jetzt tun, ist der Einstieg. Und ja, wie gesagt, also wir müssen uns natürlich anschauen, wie sich das entwickelt über die Jahre. Dass das jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt das sozialdemokratische Herzensprojekt war, muss ich, glaube ich, an dieser Stelle jetzt hier auch nicht verheimlichen. Aber was uns viel wichtiger ist, ist eben, dass wir sagen, wir setzen das um, was wir im Bundestagswahlkampf versprochen haben, nämlich das Rentenniveau zu stabilisieren und damit für die Menschen wirklich auch langfristig planbar zu machen.
Mhm. Aber wenn richtig ist, und vieles spricht ja dafür, was Frau Schielke-Ziesing eben gesagt hat, nämlich, dass man in 10 oder 20er Jahren Schritten denken muss, wie sicher ist denn das, die Frau Machalet, dass die Aktienrente funktioniert und dass die Anlagen, die Beiträge dauerhaft tatsächlich stabil halten können? Inwiefern kann man damit rechnen?
Gut, das ist am Aktienmarkt natürlich immer die Frage. Also die Entwicklungen aus der Vergangenheit lassen darauf schließen, dass es so kommt oder dass es so ist. Und für die Details müssten Sie dann wahrscheinlich eher Christian Lindner fragen. Weil, wie gesagt, also für uns der wichtige Punkt ist, dass wir das Rentenniveau stabilisieren, und das Generationenkapital kann eine gute Unterstützung sein, wenn die Ertragserwartungen, das wird ja auch festgelegt, wenn die Ertragserwartungen nicht dem entsprechen, was wir brauchen, dann ist auch klar, dass wir das Ganze natürlich dann auch aus Steuermitteln finanzieren werden.
Aber Frau Machalet, Sie mit dieser schuldenfinanzierten Aktienrente reduzieren Sie quasi den Entlastungsfaktor in der Zukunft, weil Sie ja erst einmal die Zinsen und Zinseszinsen, also die Kreditzinsen, zurückbezahlen müssen, bevor Sie dann den restlichen Gewinn an die Rentnerin, an die Beitragszahlerinnen und Zahler ausschütten können. Und genau das ist der Kasus Knaxus, dass Sie hier eine Milchmädchenrechnung aufmachen, die funktionieren kann, aber nicht zwangsläufig funktionieren muss. Und damit untergraben Sie eigentlich schon das an sich gute Projekt, eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge aufzubauen, die in Deutschland sowieso schon keine so große Beliebtheit hat, indem Sie so ein windiges Konstrukt aufsetzen. Es wäre besser, wenn Sie zum Beispiel Folgendes machen würden, indem Sie sagen, bei Geburt gibt der Staat 4.000 oder 5.000 Euro in einen solchen Fonds rein. Das gehört diesem Menschen, und da kommt er erst ran, wenn er selbst in Rente geht. Der Betrag 4.000, 5.000 Euro ist deshalb gewählt, weil bei einer normalen Verlauf, wie bei den anderen Staatsfonds in Schweden und Dänemark und so weiter, dann am Ende eine Rente rauskäme, die der Grundsicherung im Alter entspricht. Das heißt, wir könnten sagen, Altersarmut wäre beendet, zumindest für unsere Kinder beendet. Und das kostet den Staat, wenn er es so machen würde mit 5.000 Euro und 800.000 Geburten, gerade einmal 4 Milliarden Euro im Jahr. Also ein Drittel dessen, was sie jedes Jahr mit Schulden aufnehmen wollen. Ich verstehe nicht, warum sie so einen gigantischen Aufwand betreiben, nur damit am Ende der durchschnittliche Arbeitnehmer 5 Euro weniger Beiträge in die Rentenversicherung zahlen muss ab dem Jahr 2035. Das ist für mich völlig unverständlich.
Spätestens jetzt kommt Herr Bütow aus Magdeburg ins Spiel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Seit über 30 Jahren ärgere ich mich über die Politik der aller Bundesregierungen, denn vor 30 oder mehr Jahren haben alle Demografen genau das hochgerechnet und vorausberechnet, was jetzt passiert. Ja, gut, aber jetzt ist es alles Geschichte und man kann jetzt gerade nicht zurückdrehen. Aber ich habe folgende Fragen. Es gibt ein Gesetz, nach dem der Beitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung festgelegt wurde. Und das bedeutet, man guckt zum Ende des Jahres immer, wie viel Geld ist im Topf. Muss ich dann, wenn zu wenig drin ist, muss ich den Beitrag erhöhen das nächste Jahr. Wenn zu viel drin ist, senke ich den Beitrag. So war es Jahrzehnte. Aber das war die kurzfristige Denke. Das war nie eine Denke, was passiert in 15 oder mehr Jahren. Also dieses Gesetz ist fürchterlich und hat also, was weiß ich, die Rentenversicherung dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Zweite Frage ist, warum zahlen Kinderlose nicht mehr in die Rentenversicherung? Es gab vor 20, 25 Jahren ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach geurteilt wurde, dass Kinderlose in die Pflegeversicherung mehr einzahlen sollen, als die Kinder haben. Ja, und eine Kindererziehung kostet ungefähr, was weiß ich, 100.000 oder mehr. Warum zahlt denn der Kinderlose, so schlimm es manchmal ist, dass man keine Kinder bekommt, ja? Warum zahlt der nicht mehr und trägt dazu bei, wer Kinder hat, der hat dafür gesorgt, dass künftige Beitragszahler da sind. Mhm. Der Kinderlose macht das nicht. Also das sind Dinge, die man ändern kann und natürlich alle müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ja. Das ist
Herr
meine Bütow, Meinung.
Bleiben Sie an der Leitung. Frau Schielke-Ziesing, dazu bitte.
Sie sprachen jetzt die Nachhaltigkeitsrücklage an in Ihrer ersten Frage. Das ist ein kleiner Punkt jetzt im Rentenpaket 2, wo ich sagen muss, das ist ein guter Punkt, denn die Mindestreserve in der die Mindestnachhaltigkeitsrücklage, das wird ein klein wenig erhöht von 0,2 auf 0,3 Monatsrücklagen, sodass das vielleicht doch so ein bisschen mehr auskömmlich ist für die Rentenversicherung, was dann natürlich dann noch dazu führen kann, dass die Beiträge auch schneller steigen als jetzt prognostiziert. Denn die Nachhaltigkeitsrücklage, also mit den Finanzen der Rentenversicherung werden wir ab 2026, 2027 ziemliche Probleme bekommen. Und dann bringt es auch nichts, wenn wir jetzt ab 2036 10 Milliarden Euro aus dem neuen Aktienfonds in die Rentenversicherung einzahlen. Denn das ist ein wirklicher Tropfen auf den heißen Stein. Denn was sind 10 Milliarden Euro bei prognostizierten Ausgaben von 613 Milliarden Euro im Jahr 2036. Also das kann alles überhaupt nicht auskömmlich sein, was die Aktienrente dann bringen wird. Also man müsste da auf jeden Fall mehr
wobei ja
in
keiner
die Finanzierung
gesagt,
der Rentenversicherung gehen.
Wobei keiner sagt, dass die Aktienrente würde die gesamte Rente bezahlen. Ne? Also das war ja nie, das sollte ein Zuschuss sein. So, Punkt 2 von Herrn Bütow, Entschuldigung, die Kinderlosen.
Ja, das haben wir in der Pflegeversicherung, dass die Kinderlosen dort mehr zahlen müssen. Es wäre eine neue Methode, der Rentenversicherung Geld zuzuführen. Im Moment ist es so, dass man seine Versicherungsbeiträge zahlt aus dem, was man an Einkommen hat. Wie wollen Sie das jetzt, vielleicht mal eine Frage, vielleicht hat der Hörer ja auch Ideen, wie soll denn das jetzt aussehen, wenn man jetzt sagt, man ist kinderlos,
was soll der Kinderlose dann bezahlen? Und wie hoch sollen dann die Beiträge sein? Und ab wann werden dann die Beiträge für die Kinderlosen höher? Also wenn ich jetzt 20 bin und noch keine Kinder habe, soll ich dann schon Beiträge für Kinderlose bezahlen? Oder wenn ich dann nachher Kinder bekomme?
Herr Bütow, haben Sie das mal durchgerechnet?
Nein, ich habe das nicht durchgerechnet. Aber wissen Sie, das ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Ja,
haben Sie denn eine Idee, wie man das denn machen kann? Also es gibt Männer, genauso, die werden mit 50 noch Vater.
Entschuldigung, das genauso wie das in der Pflegeversicherung ist. Das kann ich doch übertragen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Und Herr, theoretisch auch noch auf die Kranken.
Herr Whittaker, dazu. Kann man das eins zu eins übertragen?
Ich kann man das ich weiß schon. Ich wüsste, ich bin Laie. Ich bin Laie.
Entschuldigung, Herr Whittaker ist jetzt dran. Wir haben noch eine Minute, ja? Bitte.
Also rechtlich kann man das sicherlich machen. Es gibt dazu dann natürlich immer sehr emotionale Reaktionen aus der Bevölkerung, insbesondere diejenigen, die sich gerne Kinder wünschen, aber keine bekommen können. Da muss man überlegen, ob man das machen möchte. Ich möchte nur einen Punkt machen. All diese Dinge, wie jetzt zum Beispiel dieser Vorschlag oder längeres Arbeiten oder geringeres Rentenniveau und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir diskutieren können, die uns aber vor einem nicht bewahren. Die Beiträge werden trotzdem steigen, vielleicht nicht ganz so schnell. Und dieses Rentenniveau wird trotzdem sinken, vielleicht nicht ganz so schnell. Und das ändern wir nicht, indem wir diese kleinen Stellschrauben drehen. Wir müssen ein größeres Rad drehen.
Geschrieben hat uns Kai Schmidt. Was spricht für oder gegen eine 13. Monatsrente, wie in der Schweiz gerade per Referendum beschlossen und wie in Österreich bereits vorhanden? Fragezeichen. Die Mail von Uwe Lütke-Thomas. Es fehlt aber noch ein höchst bedeutsames Momentum aus der Schweiz, also nochmal Schweiz. Dort ist die Finanzierungsgrundlage entscheidend breiter durch die Erhebung von Rentenbeiträgen aus Einnahmen wie Mieten, Pachten, Kapitalerträgen und dergleichen sowie der Einbeziehung von selbstständig Tätigen. Eine WhatsApp von Herrn und Frau Beerholt. Warum wird die Rente noch besteuert? Es sollte möglich sein, zur Rente mehr steuerfrei dazu zu verdienen. Viele Rentner sind noch fit, sodass sie im Berufsleben mithelfen können, aber durch doppelte Steuerung keine Lust haben, für das Finanzamt zu arbeiten. Susanne Fielko hat uns geschrieben, ich frage mich immer wieder, warum Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge nach oben begrenzt werden. Meines Erachtens gibt es eine ganze Menge Gutverdiener, die über dem Beitragsbemessungssatz oder beiden Sätzen liegen und entsprechend prozentual viel weniger einzahlen als jeder gesetzliche Versicherte mit Bruttogehältern zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Ist das nicht eine Benachteiligung der Normalverdiener und eine Verteilung von unten nach oben? Die Mail von Uwe Patzwald noch. Es wird viel über das Renteneintrittsalter gesprochen. Was sagt das aber über die gearbeiteten Jahre aus? Viele junge Menschen kommen immer später in eine bezahlte Arbeit. Im Extremfall erst mit 30 Jahren. Ich habe mit 18 nach einer dualen Ausbildung angefangen zu arbeiten und werde jetzt mit 67 Jahren in Rente gehen. Die Mail von Uwe Patzwald und aus Stemwede hat uns Herr Joos angerufen. Das ist in Nordrhein-Westfalen, liegt im Kreis Minden. Guten Morgen, Herr Joos.
Hallo, guten Tag, grüß Sie.
Bitte schön.
Vielen Dank, dass ihr an der Runde dran teilnehmen darf.
Sehr
gern. Ich habe so mehrere Punkte mir mal zu aufgeschrieben. Der erste Punkt ist der, für Leute, die privat vorsorgen. Also die versuchen, dass sie der Allgemeinheit später nicht auf der Tasche liegen. Es geht dabei, wenn man zum Beispiel seine Rentenvorsorge macht, beispielsweise mit ETFs, Sparplänen etc. pp., fängt man mit 25 Jahren vielleicht an und dann zahlt man 30, 40 Jahre ein in seinen Sparplan. Dann hat man am Ende von der ganzen Sache ein Einkommen oder einen Ertrag von rund 400.000 Euro, die man dann zusammengespart hat. Wenn man jetzt 10% seines Nettoeinkommens nimmt von, ich sag mal so grob 100, 150, 200 Euro. Allerdings greift der Staat massiv diesen Leuten in die Tasche und zwar mit rund 27% Kapitalertragssteuer. Das macht bei diesem Volumen aus ca. 130.000 Euro. Und das finde ich eine Verhöhnung der Leute, die Vorsorge betreiben. Das geht gar nicht in meinen Augen. Eine Kapitalgesellschaft beispielsweise, die auch Kapitalertragssteuer zahlen muss, die kann die absetzen. Eine Privatperson kann das nicht. Und das ist so der erste Punkt. Ich möchte etwas anfügen. In den Staaten gibt es zum Beispiel diesen sogenannten Act 401. Da hat ein Arbeitnehmer einen Freibetrag von $18.500 pro Jahr. Wir haben hier gerade mal 1.000 Euro pro Jahr, die in der Regel nach 4 Jahren Einzahlung weg sind. Das heißt, ab dem Zeitpunkt zahlt jeder Bürger, der privat vorsorgt, Steuern. Massiv Steuern. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin Kraftfahrer, ich habe einen Einkommensteuersatz von 16% Lohnsteuer, aber ich zahle 26% Kapitalertragssteuer. Das soll man mal jemandem erklären. Derjenige, der privat vorsorgt. Der zweite Punkt, den ich habe...
Herr Just, wollen wir das trennen? Bleiben Sie einfach in der Leitung. Wir geben jetzt den ersten Punkt erstmal weiter. Sie sprechen von einer Verhöhnung, ich habe mir das Wort aufgeschrieben, derjenigen, die privat vorsorgen. Frau Machalet, wie kann das sein?
Ja, erstmal finde ich es gut, wenn Menschen privat vorsorgen, sofern sie es können. Und das können leider in der Tat nicht alle. Ich bin jetzt an dieser Stelle keine Steuerexpertin, also könnte jetzt das auch nicht erklären, warum das so ist. Das ist aber ein guter Ansatzpunkt, weil wir uns natürlich auch anschauen müssen. Und das tun wir ja auch. Es gab ja auch die Fokusgruppe private Altersvorsorge, zu schauen, wo sind Stellschrauben, die wir drehen können, damit Menschen tatsächlich auch noch besser fürs Alter privat vorsorgen können. Aber den Punkt nehme ich gerne auch noch mal mit auf.
Frau Schielke-Ziesing, mehr private Vorsorge, ist das richtig? Ist das ein richtiger Ansatz?
Das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Denn das Vertrauen in die Rente ist ja nicht so groß, wie wir uns das eigentlich alle wünschen. Also die Altersvorsorge sollte ja über 3 Säulen passieren. Die private Vorsorge, die gesetzliche Vorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Bei der privaten hat man es ja mit der Riester-Rente beispielsweise versucht, die ein Schuss in den Ofen war. Und da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden. Und bin ich absolut dafür, dass wir dort auch die ETFs und eben die eigenen Anlagemöglichkeiten dort mit einbeziehen.
Herr Joos, Ihr zweiter Punkt.
Kurz noch mal eine Sache noch zu, warum das gemacht worden ist. Bei der letzten CDU-FDP-Regierung wurde das nämlich gewandelt, die Kapitalertragssteuer. Dort war sie nämlich zuerst einkommensgebunden. Das heißt, derjenige, der Kapital hatte, hat den gleichen Steuersatz bezahlt für Kapitalerträge wie für seine Lohnsteuer beispielsweise. Das wurde seinerzeit dann von der CDU-FDP bei der letzten Regierung, also ein paar Jahrzehnte her, geändert und man hat es gedeckelt auf eben diese 27%. Mhm. Das wäre jetzt so der erste Punkt, warum das gemacht worden ist. Nur mal so, man wollte die Reichen entlasten.
Wenn Sie die Antwort schon gleich mitgeben, vielleicht fragen wir einfach Herrn Whittaker. Der ist nämlich von der CDU da und kann uns das sicher beantworten. Bitte schön.
Ja, war nur zu dem Zeitpunkt nicht im Parlament. Insofern habe ich die Diskussion in der Detailtiefe nicht verfolgt. Aber Herr Joos legt den Finger insofern in die Wunde, als dass diese gesamte zusätzliche private Altersvorsorge eigentlich in Deutschland ein Flickenteppich ist an Regelungen, weil sie immer nur so als Stütze zur gesetzlichen Rente gedacht war, aber nie als ein gleichwertiger Teil der Renteneinkünfte im Alter. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Deshalb wollen wir jetzt auch als CDU in unserem Grundsatzprogramm reinschreiben, dass wir für eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge für alle sind. Mhm. Und wir dann gucken müssen, dass wir das auch für die Menschen möglich machen. Denn wenn Sie heute in einen ETF zum Beispiel reinsparen, dann können Sie das machen. Aber es schützt sie zum Beispiel nicht vor der Pfändung. Also wenn irgendein Schicksal in ihrem Leben sie ereilt, wo sie Privatinsolvenz anmelden müssen, dann ist das alles weg, wenn es nicht sich um ein staatlich quasi anerkanntes, rentenzertifiziertes Produkt handelt.
Ja, beziehungsweise.
Und das wäre natürlich dann sehr gefährlich, wenn man auf sowas setzt und es dann kurz vor Schluss, also wenn man irgendwie 50 ist, 55 und gerät in Privatinsolvenz, dann erstmal sein privates Vermögen auflösen muss und damit dann auch die für die Rente gedachten Vermögensgegenstände dann weg sind.
Beziehungsweise, Herr Whittaker, wenn wir da die wissenschaftliche Mitarbeiterin Clara nochmal ins Spiel bringen können, die uns geschrieben hatte und die sagt, sie ist ja jetzt schon sehr prekär beschäftigt. Also da ist wahrscheinlich gar nicht viel Geld übrig, wie überhaupt es sich ja herausgestellt hat, dass viele, sehr viele Menschen in Deutschland gar nicht sparfähig sind. Mhm. Die haben nichts übrig.
Genau deshalb habe ich ja vorhin nochmal gesagt, wir müssen an das größere Rad gehen und die Schweiz zeigt uns ein bisschen, wie das vielleicht gehen könnte. Und zwar wurde ja schon jetzt angesprochen, das Thema Beitragsbemessungsgrenze, also dass man ab einem gewissen Gehalt nicht mehr zusätzlich in die Rente einzahlen muss und auch, dass nur abhängig Beschäftigte in die Rente einzahlen und nicht alle Einkünfte herangezogen werden. Wenn man das machen würde, hätte man natürlich eine deutlich größere Beitragsbemessungsgrundlage, also einen größeren Topf, aus dem man quasi schöpfen kann. Wenn man dann, da muss man aber zwei Dinge machen. Das eine ist, man muss diese Äquivalenzverbeitragung absenken. Das ist genau das, was der Sachverständigenrat ja auch vorschlägt, dass man für jeden zusätzlich eingezahlten Euro in die Rente weniger Euros in der Rente wieder rausbekommt. Damit nämlich nicht Folgendes passiert, wenn halt eben der Vorstandsvorsitzende von Daimler einzahlt, dass der nicht dann auch noch eine super-duper-Rente bekommt, sondern eben eine kleinere Rente, als ihm rechnerisch zustehen würde. Und der zweite Punkt, den man machen muss, ist, dass natürlich dann aber auch der Beitragssatz sinken muss. Klar, wenn man eine größere Beitragsgrundlage hat, aus der man schöpfen kann, dann braucht man nicht mehr 40%, sondern vielleicht nur noch, wenn man alle Primäreinkommen in Deutschland nimmt, rechnerisch 27, 28 Prozentpunkte. Und das würde uns aber die Möglichkeit eröffnen, vielleicht einen zusätzlichen Beitrag zu erheben, der dann in die kapitalgedeckte Altersvorsorge gehen kann. Dann ist auch der wissenschaftlichen Mitarbeiterin geholfen, weil sie am Ende des Tages mehr Netto vom Brutto hat und trotzdem in die kapitalgedeckte Altersvorsorge einzahlen kann.
Herr Joos, einverstanden?
Ja, ich habe noch den zweiten Punkt. Man sollte eine Kommission gründen aus Experten der Bundesbank, der Sozialversicherung, die auf lange Frist sich nur mit dem Thema Rente oder meinetwegen auch mit dem Thema Sozialversicherung beschäftigt. Dass man das im Prinzip den Politikern entkoppelt, dass die nicht mehr zugreifen können und im Prinzip für ihr Wohl letztendlich, im übertragenen Sinne, Wählerstimme etc., dass die praktisch dann halt darauf keinen Zugriff, dass man wirklich langfristig über mehrere Jahrzehnte, 10, 20, 30, 40 Jahre nicht darauf zugreifen können, sondern diese Experten, die auch am besten noch parteiunabhängig sind, das im Prinzip koordinieren und planen. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt.
Herr Joos, wir müssen jetzt langsam hier eine kleine Zäsur setzen, denn wir haben noch, ich danke Ihnen erstmal für Ihren Beitrag. Gruß nach Stemwede im Kreis Minden in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt ebenfalls in Nordrhein-Westfalen aus dem Ruhrgebiet ist uns Herr Seifert zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Seifert.
Ja, guten Morgen.
Bitteschön. Herr Seifert, wir müssen noch mal bitte von vorne anfangen. Wir hören Sie sehr schlecht. Die Telefonleitung ist ein bisschen unterbrochen.
Also es geht mir hauptsächlich um den Punkt der Riester-Rente, die wieder in der Solidaritätssystem der Rentenversicherung eingezahlt werden müsste. Denn die lohnt sich ja für keinen. Ne?
Frage an Frau Machalet. Lohnt sich die Riester-Rente? Sollte man die abschaffen?
Naja, ich glaube, dass die Riester-Rente insgesamt besser ist als im Hof, weil sie sich für bestimmte Personengruppen schon auch lohnt, also gerade für Frauen und kinderreiche Familien. Und im Zuge der Diskussion jetzt in der Fokusgruppe private Altersvorsorge ist es ja auch thematisiert worden, dass wir Riester weiterentwickeln wollen, um es auch noch zielgenauer zu machen, dass es auch wirklich denen zugutekommt, die den größten Bedarf haben. Aber insgesamt muss man, glaube ich, nochmal festhalten, private Altersvorsorge kann nur sozusagen in einem Cappuccino der Kakao auf der Milch obendrauf sein. Für uns ist das Wesentliche, dass wir eine stabile gesetzliche Rente haben. Und ein Thema, über das wir jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben, das aber auch eine sehr, sehr wichtige Säule im Bereich der Altersvorsorge ist, nämlich die betriebliche Altersvorsorge, die wir auch deutlich noch mal stärken wollen, weil da Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben zusammen betroffen sind. Und wir auch sehen, da wo es betriebliche Altersvorsorgesysteme gibt, da haben die Menschen deutlich mehr im Ruhestand.
Heißt aber doch auch höhere Kosten für die Unternehmen.
Gut, das sind natürlich Lohnbestandteile, das ist klar. Aber es ist so, dass inzwischen auch viele Unternehmen betriebliche Altersvorsorge als Instrument der Fachkräftesicherung nutzen. Und das, was ich erlebe, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und natürlich für uns das Thema stabile Tarifpartnerschaft, stabile Sozialpartnerschaft auch ein ganz wesentliches ist, auch wenn es um die Frage der Stabilisierung der Rente in Zukunft geht.
Könnte Frau Schielke-Ziesing, könnte die betriebliche Altersversorgung ein Ausweg sein über das, was, ich hatte es eben zitiert, Herr Uwe Patzwald uns geschrieben hatte, der ja, wenn ich das richtig, er ist, also mit 18 hat er angefangen zu arbeiten und mit 67 geht er jetzt in Rente. Das heißt, der hat weit über 45 Jahre gearbeitet. Könnte das über die betriebliche Rente eine zusätzliche Rente für ihn dann bedeuten?
Ja, es kommt darauf an, wo er gearbeitet hat und ob diese Firma eine betriebliche Altersversorgung angeboten hat. Aber wenn er 45 Jahre gearbeitet hat, dann sollte er wirklich in Rente gehen dürfen. Also das haben wir in unserem Wahlprogramm. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, hat einen Anspruch darauf, ohne Abschläge in Rente zu gehen.
Das glaube ich alle so sehen.
Ja, das ist wirklich genug, was dieser Mann geleistet hat und was er auch an Beiträgen gezahlt hat. Wenn wir uns jetzt die Riester-Rente angucken, ich weiß nicht, wie viele Neuverträge im letzten Jahr noch abgeschlossen wurden. Ich glaube, kein einziger, weil die Riester-Rente wirklich ein Produkt ist, was wenig bringt. Letztendlich bekommt man, wenn man Kinder hat und die Kinder angibt, bekommt man eben Zuschläge, die man ansammeln kann, aber man bekommt nicht viel raus. Man müsste bei der privaten Altersvorsorge also viel breiter streuen, viel größere Möglichkeiten geben, auch beispielsweise die ETFs mit einziehen, sodass man dann eine private Altersvorsorge hat, die dann auch wirklich einen großen Baustein dann auch darstellen kann bei der Rentenversicherung, bei der Absicherung insgesamt. Und wenn man jetzt die betriebliche Altersvorsorge nimmt, dann ist das ja gebunden an den Arbeitgeber. Und was machen die Arbeitnehmer, wenn sie den Arbeitgeber wechseln? Dann müssen sie eventuell eine neue betriebliche Altersvorsorge dann abschließen. Das ist sehr hinderlich. Und da muss es eben auch eine Reform geben, dass wir einen größeren Pool machen und dass das dann eben insgesamt dann in die betriebliche Altersvorsorge global eingezahlt wird und man da dann etwas rausbekommt.
Herr Whittaker, muss man sich ehrlich machen, über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen, das müssten wir jetzt zum Schluss noch tun, müssen wir den Menschen sagen, wir werden alle länger arbeiten müssen?
Wahrscheinlich ja. Ich meine, wir leben alle länger, wir leben auch länger gesund. Zwar gehen jetzt die Zahlen, steigen jetzt nicht mehr ganz so schnell, wie man das ursprünglich erwartet hat, was auch ein bisschen mit Corona zu tun hat. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass heute der durchschnittliche Rentner doppelt so lange Rente bezieht, wie noch die Rentnergeneration, eine Generation früher, also vor 30, 35 Jahren. Und das ist schön auf der einen Seite. Ich gönne jedem Rentner einen Tag länger in der Rente. Aber es muss halt irgendwie erwirtschaftet werden. Und deshalb, glaube ich, müssen wir über die Frage diskutieren, ob man nicht nur das Renteneintrittsalter reformiert, sondern ob man die Berechnung, ab wann man abschlagsfrei in Rente gehen kann, nicht in den Blick nimmt. Aktuell wird ja mit dem Eckrentner gerechnet, also 45 Jahre muss man, oder ja, 45 Jahre wird unterstellt, gearbeitet zu haben. Das könnte man ansetzen, so wie der eine Hörer das vorhin ja auch gesagt hat, wenn er mit 18 anfängt, dann ist er mit 45 Jahren, ist er mit 63 durch. Wenn jemand mit 25 angefangen hat, dann ist er halt eben länger dabei. Und dann braucht man vielleicht noch ein maximales Höchstalter, ab dem man auf jeden Fall dann abschlagsfrei in Rente gehen kann, unabhängig davon, wie lange man eingezahlt hat. Aber das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die dieser die dem individuellen Arbeitsleben, was wir jetzt sehr haben, sehr heterogeneres Arbeitsleben haben, dass wir das da mehr Rechnung tragen können und nicht ein One-Size-Fits-All-Lösung machen. Mhm.
Frau Machalet, Daniel Bayerz, der Finanzminister von Baden-Württemberg von Bündnis 90 Die Grünen, sagt, man müsse den das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Das heißt, ab 2030 auch über 67 hinaus.
Also da sind wir klar dagegen, weil die Frage ist ja, wer hat denn die höhere Lebenserwartung? Das sind in der Regel auch die, die die höheren Einkommen haben und die damit auch die höheren Renten beziehen. Und wir haben uns ja auch klar festgelegt, dass wir keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters wollen. Was mir und uns erstmal viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt das Renteneintrittsalter gesund erreichen können. Weil wir haben immer noch einen nennenswerten Teil, der frühzeitig in die Erwerbsminderungsrente geht, weil es Gesundheit nicht mehr geht, weil die Menschen ausgepowert sind, sowohl körperlich als auch psychisch. Und die Zahlen nehmen zu. Das sehen wir. Und deswegen ist unser erstes Ziel, erstmal wirklich dafür zu sorgen, durch ein vernünftiges Reha- und Präventionssystem, dass die Leute auch gesund das Renten oder zumindest so, dass sie weiter arbeitsfähig sind, das Renteneintrittsalter auch erreichen. Und dann haben wir auch Möglichkeiten geschaffen, dass die Leute auch über den Renteneintritt hinaus weiterarbeiten können. Wir haben die Hinzuverdienstgrenzen abgeschafft und Bundesarbeitsminister Heil hat ja auch angekündigt, dass es im Sommer nochmal Vorschläge geben soll, was wir konkret tun, damit Menschen auch freiwillig länger arbeiten können. Und ich glaube, das ist die sinnvollere Diskussion als die Diskussion immer wieder und permanent zu führen, dass die Menschen alle bis 70 arbeiten müssen, weil ich glaube, das wird, und da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, Herr Wittecker, weil es geht um individuelle Erwerbsverläufe und da muss man dann auch genau hinschauen, was dann wirklich auf die Person als solches passt. Und da müssen wir dann aber genau hingucken.
Frau Machele, dann lassen Sie uns doch genau hingucken. Ich meine, es war ja Ihr ehemaliger SPD-Vorsitzender Franz Müntefering, der ja sehr klar auch damals für die Rente mit 67 geworben hat und sie auch im Deutschen Bundestag zusammen mit Angela Merkel durchgesetzt hat. Und ich verstehe Ihr Argument in einem Punkt nicht. Sie haben gerade eben diejenigen angesprochen, die besonders lange leben, sind diejenigen, die besonders hohe Renten und hohe Einkommen hatten. Ja, aber wenn die ja länger arbeiten müssten, würden sie ja einen viel höheren Beitrag in die Rentenversicherung bringen. Also sie würden ja gerade zu einer finanziellen Entlastung bei der Rentenversicherung führen. Und ich verstehe nicht, warum sie sich dem verweigern. Nein. Und im Übrigen habe ich ja den Punkt gemacht, dass wir sagen, lassen Sie uns doch nicht alle über einen Kamm scheren. Also nicht alle erst ab 70 in Rente gehen, sondern lassen Sie uns sagen, wir definieren 45, 46 Jahre, wie auch immer, muss man grundsätzlich gearbeitet haben, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Da muss man noch ein Obergrenzenalter machen, ab dem man auf jeden Fall in Rente gehen kann. Soll nicht sein, dass man erst mit 30 angefangen hat, dass er erst mit 75 dann in Rente gehen kann. Aber das wäre ja möglich. Nur sie verweigern sich als SPD völlig dieser Diskussion und drehen jetzt auch noch das Rentenniveau auf 48% fest. Damit ist eigentlich klar, dass die Beiträge schneller steigen müssen, dass der Bundeszuschuss schneller steigen muss und alles andere interessiert sie nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt schockiert, wie die SPD ignorant in der Rentenpolitik unterwegs ist.
Jetzt mache ich nochmal einen Vorschlag zum Schluss. Entschuldigung, Frau Schildke-Ziesing. Wir diskutieren ja unter anderem im Moment über die 4-Tage-Woche, also eine Verringerung der Wochenarbeitszeit an Tagen, nicht um Stunden. Wäre die 4-Tage-Woche, Frau Machalet hat ja zu Recht gesagt, die Leute sollen gesund in Rente gehen und sollen gesund älter werden, wäre die 4-Tage-Woche mit den Möglichkeiten, Sport zu treiben, sich persönlich zu entfalten, vielleicht eine Gegenleistung für Rente mit 70?
Wir reden ja jetzt, wir haben ja ein Fachkräfteproblem, wir haben einen Fachkräftemangel. Und da finde ich eine Diskussion um eine 4-Tage-Woche jetzt im Moment nicht besonders zielführend.
Gut, die Diskussion um Remigration von Einzahlern, hatten wir eben schon gesprochen, ist da wahrscheinlich auch nicht zielführend. Also nochmal Frage an Frau Machalet. Die 4-Tage-Woche als Kompensation für Rente mit 70?
Ich glaube, man muss das unabhängig voneinander sehen. Also Es gibt durchaus natürlich das Argument, dass, wie kann man bei einem Fachkräftemangel jetzt über 4-Tage-Woche reden. Wir haben aber auch Unternehmen und ich habe sogar direkt bei mir im Wahlkreis ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das die 4-Tage-Woche eingeführt hat und dadurch eine höhere Produktivität hat und auch deutlich bessere Situationen bei der Stellenbesetzung.
So, und kann man dann länger arbeiten?
Das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber auch nicht per se, also als Grundsatz formulieren. Also es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Job ich bin und wie körperlich ich belastet bin und wie psychisch ich belastet bin. Und wenn das dann dazu führt, dass 4-Tage-Woche, dass ich dann gesünder bin, dann kann ich auch länger arbeiten. Das wäre jetzt kein Ausschluss.
Dass wir noch nicht alles erschöpfend behandelt haben. Dank allen Hörerinnen und Hörern. Dank an Tanja Machalet, SPD, Ulrike Schielke-Ziesing, AfD und Kai Whittaker, CDU. Kontrovers mit Christoph Heinemann.